Deutschlandfunk. Der Tag.
Ein Song darüber, dass Cash rules. War vor 30 Jahren ein Hit, aber der müsste inzwischen wohl mal ins neue Jahrtausend angepasst werden. Nix Bargeld, sondern virtuelles Geld. Bitcoins und andere Kryptowährungen, wie die, die der Facebook-Chef 2020 ganz neu an den Start bringen will. Erklärt er so.
Building a financial system is not the kind of thing that a company can do by itself. Right, so that again, you know, we helped and played a role in helping to stand this up, but the Libra Association is an independent organization, and you know, we will have one vote in it. Out of, you know, by the time it launches, hopefully we will have 100 co-founding companies, and we'll be one of the voices.
Libra soll die Währung also heißen, für die Mark Zuckerberg kräftig Allianzen schmiedet, und im Weißen Haus hat sie keine Fans sitzen. Das hat Donald Trump jetzt gleich mal klargestellt. US-Dollar first, findet er. Nach dem ganzen America first ja auch durchaus konsequent. Und außerdem steht er mit seiner Kritik auch echt nicht alleine da. Aber ist Kryptogeld wirklich Teufelszeug oder tatsächlich Zahlungsmittel der Zukunft? Und wenn wir das geklärt haben, gibt's hier einen harten Cut im Podcast. Und dann sprechen wir darüber, wie es sein kann, dass sexualisierte Gewalt im Sport so ein Riesen-Tabuthema ist, obwohl es so wahnsinnig viele Sportlerinnen und Sportler betrifft. Der Tag am 12. Juli 2019. Sarah Zerbak hier. Hi. Bitcoin, Blockchain, Libra. Habe ich alles schon oft gegoogelt und ja, immer nach dem Schlaumachen kurz gedacht. Ja, interessant, aber wem will ich da was vormachen? Erklären kann ich es leider nicht. Da brauche ich dann doch ein externes Brain. Und ja, da hat Stefan Römermann seins angeboten. Kollege und Experte hier bei uns im Haus bei allem Digitalen. Trump ist ja nun kein Fan von Kryptowährung. Stefan, bist du einer?
Nein, ich bin auch kein Fan davon. Da sind Trump und ich tatsächlich mal ganz selten einer Meinung. Der hat da definitiv einfach mal recht. Kryptowährungen, zumindest so wie sie bisher existieren, so Sachen wie Bitcoin oder Ethereum, dahinter steckt halt kein richtiger Gegenwert. Das sind letztlich Computerdateien, die mit irgendwelchen aufwendigen Rechenverfahren errechnet und verschlüsselt wurden. Und die sind eigentlich momentan nur deshalb was wert, weil viele Leute sagen, oh ja, das ist ja toll, Bitcoin.
Klingt modern, ein bisschen hype, wertvoll,
das akzeptiere ich jetzt als Zahlungsmittel. Aber deswegen schwanken halt auch die Kurse so extrem, weil da eben nichts konkret dahinter steht. Da kann man sagen, gut, Währungen funktionieren ja nun mal so. Ich meine, so hinter so einem Papierschein, einer Banknote, da steckt ja eigentlich auch nicht viel dahinter. Früher gab es mal diesen Goldstandard, dass man eine Dollarnote eintauschen konnte gegen richtig Gold, da bei der Zentralbank in den USA. Aber das wurde halt in den 70er Jahren abgeschafft und seither gibt es das nicht mehr. Aber auch heute stehen immerhin noch hinter den Währungen tatsächlich große, mächtige Institutionen, nämlich Zentralbanken und letztlich eben die Staaten. Und das ist bei Bitcoin und Co. eben nicht der Fall. Das sind dezentrale Systeme, eine große Gemeinschaft von Nutzern steckt dahinter und die sind quasi die Zentralbank.
Lass mich da ganz kurz einhaken, weil da habe ich gelesen, dass der Chef der US-Notenbank gesagt hat, ja, das ist quasi so wertvoll wie Gold, Bitcoins. Aber da würdest du jetzt an der Stelle, so verstehe ich dich richtig, ganz klar sagen, nee, das ist dann doch nochmal was anderes.
Naja, sie sind so wertvoll wie Gold, solange jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Gold ist ja eigentlich auch kein Wert an sich. Es ist auch nur deshalb so wertvoll, weil alle Leute sagen, yo, Gold, ne? Also ja, würde ich auch sagen.
Okay, und jetzt argumentiert Donald Trump ja aber tatsächlich auch mit Risiken. Der sagt, also das kann den Drogenhandel und illegale Machenschaften fördern. Ist das so?
Also es wird ganz intensiv genutzt, beispielsweise bei Online-Betrug. Da wird darauf gesetzt, dass Leute Bitcoins irgendwohin überweisen, weil man es schwer nachvollziehen kann, wohin das geht. Aber es ist aber auch nicht komplett anonym. Da muss man halt auch aufpassen.
Okay, dann lass uns doch vielleicht mal, ich habe mich ja schon geoutet, nochmal so ein bisschen ins Eingemachte gehen, weil man muss, glaube ich, schon verstehen, so grundsätzlich, wie das System funktioniert, um auch die Risiken und Nebenwirkungen sozusagen einschätzen zu können. Erklär doch mal bitte, wie funktionieren so Währungen wie Bitcoin?
Möglichst kurz in zwei Sätzen, ne?
Ja, bitte.
Das geht leider nicht. Aber der Grundgedanke vielleicht zuerst mal. Das Geld der Zukunft ist der Gedanke, soll kein Papier mehr sein, sondern das ist eine Datei. Die kann beispielsweise bei mir zu Hause gespeichert sein, auf meinem PC, auf meinem Laptop oder eben auf meinem Smartphone auch. Sie kann aber auch in einer Art virtuellen Geldbörse bei einer Bank gespeichert sein, bei so einer Art Bitcoin-Bank. Damit diese Datei aber nicht einfach so kopiert werden kann, damit nicht Falschgeld quasi Falsch-Bitcoin Bitcoins entstehen, sind diese Dateien auch noch speziell verschlüsselt und signiert. Und außerdem wird jeder Bezahlvorgang, jede Transaktion auch noch in einer ganz großen Datenbank gespeichert. Das ist eben diese ganz berühmte Blockchain, von der wir auch schon alle so viel gesprochen haben. Mhm. Und das ist aber eigentlich auch nur eine große Datenbank, in der eben alle Transaktionen gespeichert sind und unwiderruflich verschlüsselt sind, dass sie nicht verändert werden können. Einen zentralen Server gibt es da nicht. Das wird eben auf ganz vielen Rechnern verteilt gespeichert, damit auch da sicher ist, dass das gegen Eingriffe und Manipulationen irgendwo abgesichert ist.
Ist es das?
Ja, das ist es. Es ist tatsächlich extrem schwierig, diesen Bitcoin-Mechanismus irgendwie nachträglich zu ändern und Transaktionen rückgängig zu machen.
Okay. Jetzt haben wir ja auf der einen Seite Bitcoin, irgendwie sozusagen das Urgestein, und jetzt kommt Mark Zuckerberg, Facebook-Chef, Yippie, mit der neuen Währung, mit Libra. Was kann die denn im Unterschied?
Das müssen wir noch abwarten, aber der Unterschied zu dieser klassischen Bitcoin ist auf jeden Fall gewaltig. Das geht so weit, dass viele Kritiker sagen, das ist eigentlich gar keine klassische Kryptowährung mehr, sondern eigentlich irgendwas ganz anderes. Die Libra setzt zwar auch wohl auf diese Blockchain-Technologie, also auf diese ganz spezielle Datenbank, in der alle Transaktionen gespeichert sind und auch da auf mehreren Rechnern und so weiter verteilt gespeichert. Aber diese Rechner stehen nicht mehr bei allen möglichen Nutzern zu Hause. Da kann nicht einfach so jeder mitmachen, so wie es aussieht, sondern der wird im Wesentlichen bei den Firmen laufen, die daran beteiligt sind. Und das sind dann so Firmen wie Mastercard, Visa, PayPal und so weiter. Und eben Facebook natürlich. Es gibt eben auch eine zentrale Organisation. Es gibt eine Stiftung in der Schweiz, die das Ganze koordinieren soll. Und eigentlich wird das Ganze eher sowas wie ein zentraler Zahlungsdienstleister, der weltweit arbeitet. Facebook ist da auch nur einer von vielen Unternehmen, die damit dran sind. Deswegen ist es auch gar nicht so sehr die Facebook-Währung. Und es wird tatsächlich eher sowas wie ein Bezahlsystem. Es erinnert eher an PayPal, würde ich eher sagen. Und diese Libra, diese Währung, ist da eigentlich eher so eine Art Mittel zum Zweck. Die dient als so eine Art Verrechnungseinheit, damit man tatsächlich weltweit Geld hin und her schicken kann. Jetzt kommt aber noch ein ganz wichtiger Unterschied. Bitcoins, wie gesagt, da steht eigentlich kein Gegenwert dahinter. Das wird tatsächlich bei der Libra anders sein. Da wird jeder Euro, der da eingezahlt wird, wenn jemand Libra kauft, wandert in einen Fonds, in einen Reservefonds nennen die das Ganze. Und dieser Fonds sorgt dafür, dass tatsächlich eben auch ein Gegenwert hinter dieser Währung steht. Das erinnert dann tatsächlich ein bisschen an diesen Goldstandard, wo man dann halt einen halbwegs realen Gegenwert dahinter hatte, und sorgt dafür, dass diese Libra vermutlich relativ stabil sein wird gegen Spekulationen und Kursschwankungen.
2020 soll die an den Start gehen, wenn jetzt nicht.
Mal ab.
Ja, kann denn da so jemand, wenn jetzt da der US-Präsident sagt, nee, also da bin ich überhaupt kein Fan und so, kann der das regulieren, kann der da das verhindern noch?
Na, er kann zumindest verhindern, dass mit dieser Libra in den USA bezahlt wird, dass dort Finanzdienstleistungen mit dieser Libra angeboten werden. Und das ist tatsächlich auch die größte Herausforderung, dass praktisch alle Länder irgendwelche Regulierungen haben für Finanzdienstleistungen. Und da muss dieses Libra-Konsortium muss tatsächlich dafür sorgen, dass es in allen möglichen Ländern irgendwo mit den Behörden eine Zulassung bekommt und Regelungen bekommt, dass es dort arbeiten kann.
Das also mal zum Stichwort Weltwährung. Klingt genau. Ein bisschen kompliziert, ne, die wirklich umzusetzen.
Die ist tatsächlich kompliziert, weil natürlich sich die ganzen Staaten da auch nicht reinreden lassen wollen und die Zentralbanken auch prinzipiell gewisse Vorbehalte haben, wenn da irgendwie eine starke Parallelwährung irgendwo auftaucht. Das mag keine Zentralbank.
Jetzt hast du ja gerade schon die Unterschiede zwischen Bitcoin zum Beispiel und Libra rausgearbeitet. Also es klingt jetzt nicht so, als seien die ganz krasse Wettbewerber, sondern das ist ja schon nochmal so ein bisschen anderes Prinzip. Aber wie groß ist denn der Markt überhaupt? Also wie erfolgreich oder sozusagen verbreitet ist das Ganze?
Der Kryptomarkt ist momentan, das ist noch eine überschaubare Größe. Das braucht man eigentlich momentan noch nicht drüber reden bei weltweiten Geldgeschäften. Das ist halt momentan was, wo Geldanlagen und Spekulation betrieben wird. Aber Facebook und dieses Libra-Konsortium will ja tatsächlich was Eigenes schaffen und eben eher einen Zahldienstleister etablieren. Und dafür gibt es einen riesigen Markt.
Wobei ich jetzt gelesen habe, also wir Deutschen sind da ja traditionell eher zurückhaltend. Wundert mich jetzt auch nicht, weil wir haben ja am liebsten Sparbuch und sowieso Bargeld. Ne?
Ja, aber das ändert sich auch. Im vergangenen Jahr habe ich eine Statistik gelesen, war zum ersten Mal mehr Bezahlungen mit einer Karte an den Kassen im Supermarkt und so weiter, mehr Einkäufe mit Kartenzahlung als mit Bargeld. Also da wandelt sich auch was. Und da immer mehr die Waren und Dienstleistungen ja auch, ich sag mal, aus dem Ausland gekauft werden. Das Netflix-Abo, muss ich das wirklich in Euro bei einer deutschen Bank bezahlen? Könnte ich ja auch eigentlich mit einer internationalen Währung bezahlen.
Also da würdest du schon sagen, das Geld der Zukunft, das ist nicht mehr, habe ich nicht mehr hart und knisternd in der Hand, sondern das ist virtuell.
Also ich hätte schon gerne immer noch die Möglichkeit, auch in Bar zu bezahlen und richtiges Geld zu haben. Aber natürlich, so eine Weltwährung klingt schon irgendwo verlockend, weil an den vielen unterschiedlichen Währungen verdienen natürlich auch vor allem die Banken, muss man halt auch sagen. Aber ob diese Weltwährung nun unbedingt veranstaltet werden sollte von Facebook, Visa, PayPal und Mastercard, steht auf einem anderen Blatt.
Und eben nicht von Staaten, die genau. Da auch das Wohl...
Das sind ja keine Menschenfreunde, das sind Unternehmen, die Gewinn machen wollen. Und da muss man fragen, ist das wirklich eine gute Idee, denen so viel Macht zu übertragen?
So, mit dieser Frage gehen wir jetzt alle mal kurz in die Pause und denken drüber nach, ob das so eine gute Idee ist. Danke dir erstmal, Stefan. Eigentlich ist er zu kurz, dieser kurze akustische Trenner, um sich gedanklich jetzt auf ein echt hartes Thema umzustellen. Das große Tabu, sexueller Missbrauch im Sport. So heißt das Feature, das die Sportschau am Samstagabend sendet, ab 19.05 Uhr in dieser Woche. Und die Autorin ist jetzt bei mir im Studio. Andrea Schültke, Deutschlandfunk-Kollegin ist sie auch und recherchiert schon seit 9 Jahren zu sexualisierter Gewalt im Breitensport, aber auch im Spitzensport und bringt das Thema damit immer wieder aufs Neue aus der Nische in die Öffentlichkeit. Andrea, erstmal hallo.
Hallo.
Ein ganz großes Tabu, immer noch, 2019. Was heißt das?
Das heißt, dass in Deutschland es noch nicht den großen Missbrauchsskandal im Sport gegeben hat. Alle Menschen reden über die katholische Kirche, weil da mehr und mehr Fälle bekannt werden. Und wir wissen, es gibt diese Fälle auch im Sport. Ich habe mit vielen Betroffenen im Sport gesprochen. Aber es ist noch nicht so, dass jetzt, sagen wir mal, wie vielleicht im US-Turnen oder im englischen Fußball, dass da Hunderte von Betroffenen an die Öffentlichkeit gegangen sind und gesagt haben, das und das ist mir im Sport passiert. Das hat es in Deutschland noch nicht so gegeben.
Und dabei passt das ja so überhaupt nicht zur Dimension dieses Themas. Wie weit verbreitet ist sexualisierte Gewalt im Sport inzwischen?
Es hat im Jahr 2016 eine Studie gegeben. Da wurden 1800 Leistungssportlerinnen und Sportler befragt. Und da hat ein Drittel von gesagt, das ist mir in meiner Karriere schon mal passiert. Sexualisierte Übergriffe, das reichte dann von Grapschen bis hin tatsächlich zum erzwungenen Geschlechtsverkehr. Das waren so die ersten Zahlen, die man bekommen hat. Und jetzt gibt es eine noch unveröffentlichte Studie der Uniklinik Ulm von der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie gemacht. Das ist auch eine repräsentative Studie. Und Professor Fegert von der Uniklinik hat da gesagt, die Zahlen der Betroffenen im Sport sind doppelt so hoch wie die Zahlen der Betroffenen in der katholischen Kirche und übrigens auch in der evangelischen Kirche. Da sind die Zahlen gleich hoch. Aber Sport doppelt so oft betroffen wie jeweils jede der Kirchen.
Und gleichzeitig sieht man da eben das Ungleichgewicht, wie oft über Missbrauchsfälle in der Kirche inzwischen berichtet wird und eben da noch dieses Thema in der Nische, in der Kirche, das haben wir inzwischen gelernt, da gibt es ja spezielle gewisse Risikostrukturen. Wie ist das im Sport? Ist das vergleichbar?
Ich denke schon, es gibt ja einmal den Leistungssport, da ist das ja eine enge zusammengehörende Gemeinschaft, in der die Athletinnen und Athleten in großer Abhängigkeit von ihrem Trainer sind, weil sie natürlich aufgestellt werden möchten für die Mannschaft und deshalb schon alleine von dem Trainer abhängig sind zum Beispiel und der so Druck ausüben kann. Das ist so einmal dieses enge Gebilde Leistungssport, aber im Breitensport gibt es natürlich auch zahlreiche Strukturen, die das begünstigen, zum Beispiel das Ehrenamt. Wenn ich unverfänglichen Kontakt zu Kindern aufnehmen möchte, ist der Sportverein das Beste, was mir passieren kann, weil da komme ich ganz leicht an Kinder dran und niemand wird argwöhnisch, weil es normal ist, dass Ehrenamtler Sportkurse geben zum Beispiel oder Hilfestellungen. Hilfestellungen sind notwendig im
Anfassen
Sport.
Also
Anfassen
auch,
hat immer mit Berührung zu tun, aber wer es darauf anlegt, kann natürlich auch an Stellen anfassen, die nicht angefasst werden sollen oder dürfen. Und da kann einfach ja man mal sagen, ach, mir ist die Hand ausgerutscht oder sowas. Und das sind Strukturen, die dem Sport immanent sind und die Missbrauch ermöglichen.
Diese Strukturen, also die aufzudecken und vor allem die zu kontrollieren und dafür zu sorgen, dass das nicht mehr passiert. Wir kriegen mit in der Öffentlichkeit, dass das sehr, sehr schwierig ist in der Kirche, in den Kirchen. Da gibt es ja auch immer neue Fälle sogar. Wie konsequent wird das denn im Sport geahndet und kontrolliert?
Der Sport hat das Thema erkannt, auf jeden Fall, und arbeitet viel mit Präventionskonzepten. Also der organisierte Sport sagt seinen Vereinen und Verbänden, gebt euch Regeln, gebt euch klare Vorgaben, schult eure Trainer, dass die wissen, wie die mit den Kindern umgehen sollen. Und Trainer sollen nicht gemeinsam mit Kindern unter die Dusche gehen oder bei Auswärtsfahrten in einem Zimmer mit den Kindern schlafen. Das sind solche Regeln, an die sich die ganzen Vereine und Verbände halten sollen, die sie sich erstmal selber geben sollen. Dazu gehört auch sehr viel, weil dann muss ich ja sagen, als Sportorganisation, ja, das kommt bei mir auch vor und deshalb tue ich was dagegen. Aber so weit sind auch viele noch gar nicht. Nur 50% der Vereine in Deutschland halten dieses Thema überhaupt für relevant.
Puh, wie ist denn das so bei deinen Recherchen gewesen? Das macht die sicherlich nicht einfacher, oder?
Ja, man muss Vertrauen aufbauen einfach. Ne? Man muss versuchen, in Kontakt mit Betroffenen zu kommen. Teilweise melden die sich inzwischen auch schon bei mir, weil sie die Berichterstattung gesehen oder gehört haben und dann wissen, okay, das klingt vertrauenswürdig. Und die berichten halt häufig von Strukturen in Vereinen. Der Sport ist eine große Familie, jeder kennt jeden. Der eine sagt, ach, für den lege ich die Hand ins Feuer, dem würde ich mein Kind anvertrauen, gar keine Frage.
Also wir reden jetzt tatsächlich von den Trainerinnen und Trainern, nicht von den Betroffenen selbst, die sich da jetzt in dem Fall melden. Und dann
Wir reden von Betroffenen, die aber dann über die Strukturen erzählen, die den sexuellen Missbrauch begünstigt haben in ihrem Verein zum Beispiel.
Und dass Trainer sich mal selber melden oder sagen, oh, da ist mir irgendwas aufgefallen, das kommt nicht vor?
Habe ich auch schon gehabt, aber da ist das natürlich dann immer ganz schwierig nachzuvollziehen, wie das da läuft.
Mhm. Schwieriges Thema auf jeden Fall. Und natürlich, gerade wenn sich Frauen und Männer bei dir melden, die selber Opfer geworden sind. Wie schaffst du das da, Vertrauen aufzubauen? Ich habe viele Interviews von dir gehört, auch ein ganz langes hier bei uns im Deutschlandfunk mit einer Frau, die anonym bleiben wollte. Die hat ja wirklich dir zum ersten Mal nach 30 Jahren da von ihrem Leidensweg erzählt und der sie heute noch sehr, sehr bedrückt. Wie habt ihr beide das geschafft, auf so einer persönlichen Ebene miteinander zu sprechen?
Also die Frau hatte zu mir Kontakt aufgenommen, weil sie meine Berichterstattung verfolgt hat und dann haben wir uns getroffen. Und ich beginne immer, oder das beginnt man am besten mit einem persönlichen Gespräch, weil man sich ja auch einfach mal in die Augen gucken muss und gucken muss von Seiten der Betroffenen, ist die Frau tatsächlich so vertrauenswürdig, wie sie am Telefon klingt vielleicht oder sowas. Und dann reden wir ganz lange, jetzt nicht ausschließlich über die schlimmen Erfahrungen, die sie machen musste, eigentlich eher gar nicht, weil ich treffe mich häufig an öffentlichen Orten mit den Menschen und da traue ich mir gar nicht zu. Was mache ich, wenn der Mensch plötzlich retraumatisiert wird und zusammenbricht? Ich bin ja gar keine Therapeutin oder sowas. Ich kann ja da gar nicht helfen, sondern wir lernen uns einfach nur kennen. Ich erzähle, wie so eine Berichterstattung aussehen könnte, wenn sie denn irgendwann dazu bereit wäre, wie Möglichkeiten der Anonymisierung vonstatten gehen können und wie dann das Prozedere ablaufen würde, wie sie eingebunden wäre in die Geschichten, welche Kontrolle sie über das hat, was sie gesagt hat, was davon dann gesendet wird und all das erkläre ich ganz deutlich.
Das habe ich gerade auch natürlich von dir nochmal gelernt. Ich wollte hier, liebe Hörerinnen und Hörer, einen O-Ton einspielen aus diesem Gespräch und da haben wir uns jetzt beide drauf verständigt, weil das jetzt ganz spontan passieren sollte. Das machen wir nicht, weil die entsprechende Gesprächspartnerin das jetzt so spontan einfach nicht mehr absegnen kann. Also du gehst da schon einfach ganz sensibel dran, ne, mit Transparenz. Haben die Gesprächspartnerinnen auch manchmal Angst, dass du denen nicht glauben könntest, weil vielleicht schon ganz oft ihnen nicht geglaubt wurde?
Also habe ich jetzt, ich hatte einfach noch nie die Veranlassung, den Menschen nicht zu glauben, weil ich mit sehr vielen gesprochen habe, wo es ein Gerichtsverfahren gegeben hat und wo der Täter rechtskräftig verurteilt worden ist. Dann ist es ja schwarz auf weiß. Mhm. Und bei den anderen Geschichten, die sie mir erzählt haben, war das so klar, da bestand überhaupt keinerlei Zweifel und irgendwie die Veranlassung da nicht zu glauben.
Ja, apropos eben aber Tabu, ne? Das kann ja ganz schwierig sein, wenn man solche Erfahrungen auch gemacht hat, vielleicht in der Vergangenheit. Was macht es denn mit dir persönlich? Also ich meine, du machst das seit 9 Jahren jetzt, dass du dich mit diesem Thema schwerpunktmäßig auseinandersetzt, was ja nun wirklich kein leichtes ist. Was macht das mit dir?
Den Betroffenen geht das natürlich ganz schlecht. Die leiden ihr Leben lang darunter. Und wenn man sich darauf einlässt, das ist schon verdammt schwer, muss ich sagen. Also ich träume da nachts intensiv davon. Ich kann teilweise nachts nicht schlafen. Das beschäftigt mich total. Ich halte natürlich auch immer wieder Kontakt. Also dieses Thema lässt mich nicht los. Und wenn ich schon alleine nicht schlafen kann, wenn mir jemand seine Lebensgeschichte erzählt, da bekommt man dann einfach einen Eindruck davon, wie furchtbar das für diese Menschen sein muss und auch immer noch ist.
Kann das da helfen? Du bist ja mit den auch im Nachhinein noch im Kontakt, also nachdem dann die Berichte gesendet wurden. Kann das einfach auch helfen, auch öffentlich drüber zu sprechen? Was berichten die so?
Also in dem Fall der Fußballerin, den wir jetzt angesprochen haben, hat dieses Interview geholfen, weil da haben sich nämlich danach spontan hier beim Deutschlandfunk Menschen gemeldet, die spenden wollten, weil diese Fußballerin ein Studium aufnehmen will, nachdem sie nie eine Berufsausbildung hat abschließen können. Und da ist jetzt eine Crowdfunding-Plattform gegründet worden, auch durch die Berichterstattung im Deutschlandfunk, wo jetzt Menschen spenden können, um dieser Frau ein Studium zu ermöglichen.
Ja. Das ist ja schön, wenn sowas dann dabei rauskommt. Danke dir, Andrea, für deine Zeit.
Gerne.
Der Tag macht am Wochenende traditionell Pause. Frisch erholt geht's dann weiter am 15. Juli mit mir am Mikrofon. Danke fürs Hören und wie immer Feedback gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Danke fürs Hören, fürs Interesse und tschüss.